mucksmäuschen still sein. Aber jetzt dürft ihr mal richtig Gas geben hier. Ich darf's on air essen. Weißt du, wie toll ist das denn? Wir haben hier immer noch dieses Bier, Leute. Also möchte jemand Bier haben? Können wir, damit wir mal diesen Liter Bier aus Amsterdam verköstigen können. Kopf oder Herz?
Herz. Dass gerade auch so die Mädchen, die das sehen, ein bisschen Lebensmut bekommen. Ich möchte, dass du danach irgendwie ein bisschen glücklicher durch den Rest deines Tages gehen kannst.
Moderation oder Schauspiel?
Hallo und Servus zu Amüs und Amore. Dem Podcast mit Herz, Biss, Humor und ganz viel Amore. Wir sprechen mit unseren Gästen über alles, was bewegt. Von Gastro-Insights, besonderen Momenten und guten Gesprächen unter Freunden. Gemeinsam werfen wir den begehrten Blick hinter die Kulissen. Mit Koryphäen vor und hinter dem Topf, KünstlerInnen jeglicher Art und vielen ganz persönlichen Geschichten. Unsere Gastgeberin Sandra ist eine Münchner Gründerin und Culinary Specialist mit über 20 Jahren Erfahrung in der Event- und Gastroszene. Mit viel Fingerspitzengefühl führt sie gute Gespräche und stellt dabei immer die richtigen Fragen. Mit ganz viel Amore eben. In Folge 3 von Amüs und Amore ist alles anders. Eine Live-Aufnahme mit Publikum, niederländischem Bier und veganer Ceviche. Sandra Franz spricht mit der Moderatorin Milka Loff-Fernandes auf unserem Launch-Event. Live from the Field aus München. Daraus entstanden ist eine großartige Folge voller Tiefgang. Wieso sich Milka nicht als Influencerin bezeichnen würde? Wieso Mental Health und Emotional Awareness mehr als nur Schlagwörter für sie sind? Und wieso sie zwar gerne isst, aber nicht so gerne kocht? All das und noch mehr jetzt bei Amüs und Amore.
Liebe Milka, willkommen bei Amüs und Amore, dem Podcast mit Herz, Biss, Humor und Amore. Schön, dass du da bist.
Schön, dass ich hier sein darf.
Ja, freut mich sehr. Wir sind hier heute zusammen bei einer Premiere, nämlich bei der Premiere von Amüs und Amore und meinem ersten Live-Podcast. Jetzt hast du schon gesagt, es geht alles irgendwie schief, was schief gehen kann, ne? Im Live-Entertainment. Das ist jetzt das Erste, was ich heute gelernt habe.
Genau. Du musst dich darauf einstellen, dass einfach alles erstmal schief geht. Und eigentlich bist du dafür da, das zu managen. Aber das kennt man doch aus der Eventbranche.
Ja, so. Sicher. Aber das ist in der Regel ja auch so, es gehen schon Sachen schief, aber du vertuscht es so gut, dass es ja keiner so mitkriegt, ne?
Ja, das ist ja beim Live, das ist ja nicht anders.
Ach, das ist die Kunst, das einfach
ist die
zu
Kunst.
Vertuschen.
Genau, die Kunst okay. Ist einfach, oder dann auch einfach zu sagen, ja, war jetzt doof.
Ja.
So. Das ist übrigens auch, wie ich bekannt geworden bin, by the way.
Gott, dazu kommen wir gleich. Wir können nicht direkt jetzt schon so einsteigen, nee, oder?
Aber doch, wieso nicht? Nee, das ist übrigens auch, wie ich bekannt geworden bin. Ich weiß noch, wie ich angefangen habe, weil ich wusste ja nichts. Ja? Also ich mache schon sehr lange Fernsehen, aber ich bin wirklich total ins kalte Wasser geschmissen worden. Und das Ding war, dass ich, ich habe ja nichts gelernt. Das, also wirklich, ich habe nichts gelernt. Auch beim Fernsehen habe ich nichts gelernt. Es gab nur eine Sache, die man mir gesagt hat. Und die war, guck mal, spürst du das auf der Nase? Ich so, was denn? Ja, dass da warm ist. Ich so, boah, da ist das Licht. Das heißt, ich wusste ungefähr, wo das Licht ist.
Da, wo es warm ist, da ist dann das
Licht. Wenn es warm auf der Nase ist, dann stehst du richtig, dann ist da Licht.
Ach Quatsch.
Also dann hast du Licht im Gesicht, super. Und dann war nämlich das Ding, dass die ganzen, ich glaube die ersten 2 Jahre oder sowas, war ich Stammgast bei so einer Sendung, ich glaube die Switch oder sowas, weil das einfach klar war, dass bei Milka immer irgendetwas passiert, also irgendwas geht immer schief. Das war sehr geil. Dankeschön.
Ja, also, wie gesagt, wir haben hier einen Live-Podcast. Ja. Wir gehen jetzt gleich noch dazu ein. Aber ein Live-Podcast bedeutet, dass man auch ein Publikum hat. Und eigentlich müssen sie mucksmäuschen still sein. Aber jetzt dürft ihr mal richtig Gas geben hier. Na, Donnerwetter, ziemlich kräftiger Applaus von dieser Audience. So, Milka, ich habe mir überlegt, wo wir uns kennengelernt haben. Und weißt du, das Krasse ist irgendwie, dass ich das Gefühl habe, dass ich dich schon 100 Jahre halt kenne, weil ich ja quasi meine Jugend mit dir verbracht habe. Und weißt du, was noch krasser ist? Wir sind fast gleich alt. Du bist ein Jahr älter als ich und trotzdem habe ich das Gefühl, dass du mich durch meine Jugend mitgeführt hast, genauso wie Viva und alle anderen von MTV und so. Ist komisch irgendwie, oder?
Habe ich aber auch.
Hast du auch?
Ja, hab ich
aber
auch.
Wie alt warst du da? 13 dann oder wie alt warst du?
Nee, ich war ja schon 17. Ich war 17, 18 so.
Als es dann losging?
Als es dann losging, war ich ja schon erwachsen.
Okay, als du das mit der Nase gelernt hast.
Ja, genau. Hätte ich ja eigentlich wissen sollen. Ich muss jetzt irgendwie was, ich muss mal von diesem, ist das scharf?
Nein, das ist nicht scharf. Also, jetzt, heute ist alles anders, weil es ja ein Live-Podcast ist. Mhm. In der Regel ist es so, dass wir diesen Podcast immer mit einem Amuse beginnen. Mhm. Das heißt, ich habe die klare Vorstellung, weil ihr ja meine Gäste in meinem Podcast seid, dass ihr mir ein Gastgeschenk mitbringt. Und daran halten sich auch alle brav, genauso wie du heute. Du hast direkt mal zwei Getränkeflaschen mitgebracht. Vielleicht magst du sagen, was du mitgebracht hast.
Also ich habe ein Valdo Biadene Prosecco Superiore, einen italienischen Prosecco. Also ich habe gedacht, ich bringe einen Prosecco mit aus Südtirol. Mein Mann ist Südtiroler.
Ah, tatsächlich.
Und dann habe ich den quasi bei seiner letzten Tour, als er da war, habe ich den geschickt und meinte so, bitte, bitte, bring, komm mit, eigentlich meine Schwägerin, so komm mit Prosecco mit zurück, wenn es da was Leckeres gibt. Und dass ja sonnig ist und so, sollte der auch gut schmecken, habe ich mir gedacht. Ja, passt. Hätte kälter sein können.
Jetzt. Aber wir nehmen es jetzt nicht so genau.
Nein.
Und
das Zweite ist, das ist ein Meisterstück 2022. Das ist so ein Barrel Aged Pastry Stout. Also ein Craft Beer aus Amsterdam. So. Und das ist Vanilla und Sweet Candy. Und da würde ich einfach mal alle einladen, so ihre Gläser rauszuholen. Wenn sie nachher Craft Beer aus Amsterdam haben wollen, das halt kein normales Lager ist oder so, das dann, ja.
Das Schöne ist, die Flasche ist ja auch so klein, direkt, ne?
Genau, die Flasche ist so ein Liter. So ein Liter Bier ist da einfach drin. Und das muss auch irgendwie, also 11,11%.
Ja, guck mal, wie lustig die Niederländer sind. 11,11.
Ja, gleich, ne? Volle Pulle.
Voll lustig.
Ne? Da sind wir dabei. So.
So, jetzt aber erstmal. Prost. Schön, dass du hier zu Gast bist und dass du direkt zwei Sachen mitgebracht hast.
Ja, ich wollte ja eigentlich wirklich was kochen, aber das habe ich heute nicht mehr geschafft.
Na, mein Gott. Also es geht ja auch nicht
geil immer gewesen.
Ich habe was zum Essen mitgebracht. Und zwar den Signature Dish des Hauses hier auf unserer Veranstaltung. Das ist eine vegane Ceviche.
Lecker.
Mit Kräuterseitlingen und Avocado und so einer fancy Süßkartoffelgeschichte. Also es macht auf jeden Fall, es ist halt einfach so echt, so ein bisschen Geschmacksexplosion. Und das essen wir jetzt mal eben. Wir schmatzen jetzt ins Mikrofon.
Das ist ganz süß. Meine Tochter schmatzt wirklich immer so ein bisschen. Normalerweise ist das ja, aber das ist, weißt du, wenn es so das Eigenfleisch und Blut ist, dann ist es einfach immer so süß. Egal. Ich schmatze jetzt auch.
Das ist ja auch nur ein Zeichen davon, dass es schmeckt. Ne? Liebe Milka, wie geht's dir aktuell? Wie findest du es jetzt hier im Podcast zu sein?
Ich finde dich ja toll.
Richtig, halt auch.
Ich finde das auch immer wieder so toll, wie du die Leute zusammenbringst. Und als du mich gefragt hast, habe ich einfach, natürlich. Natürlich bin ich bei der Sache im Podcast. Wenn die fragt, dann bin ich dabei. Passt ich. Also deswegen, ja, gut. Ich fühle mich gut. Ich krieg sogar was zu essen. Das ist ja, und ich darf
ja bei mir
ich
immer
on air essen. Weißt du, wie toll ist das denn? Und ich habe auch keine Zahnspange mehr oder so.
Bleib doch nie die ganze Zeit was hängen. Genau. Ansonsten, wir hätten sogar Zahnstocher da.
Weißt du,
wir haben einfach alles.
Du kümmerst dich einfach so gut um deine Leute, es passt.
Ja, das stimmt. Milka, ich habe mich ein bisschen über dich schlau gemacht.
Ja.
Darüber hinaus, was ich eh schon wusste, habe ich mir gedacht, Mensch, ich recherchiere jetzt mal so ein bisschen. Und Donnerwetter, dein Lebenslauf, der liest dich schon ganz schön heftig. Ich zähle jetzt mal auf, was ich über dich herausgefunden habe. Pass auf, du bist gebürtige Hamburgerin, du bist Moderatorin, Autorin, Schauspielerin, Motivatorin, Emotional Health Ambassador, Feministin.
Echt?
Und seit kurzem auch Ehrenpreisträgerin des Female Leader Awards in der Kategorie Role Model. So. Und habe ich noch was vergessen? Kann was habe ich denn noch vergessen?
Weiß ich nicht. Kann man nur werden, wenn man früh angefangen hat.
Mit 12.
So. Ja.
Als ich meine Kindheit mit dir verbracht habe.
Genau. Genau, weißt du? Und ich habe nicht drum gefragt. Also so, bei ganz vielen Sachen, es gibt ja auch, die Presse hat ja den großen Drang, überall einen Stempel drauf zu machen, ne?
Mhm.
Also das zum Beispiel mit der Schauspielerin. Ich habe einmal geschauspielert. Also okay, und das war geil. Es war neben Iris Berben und Ken Duken und yo, also fett. Und man konnte mich auch nicht rausschneiden, weil ich war gleich in der Mörderszene und ich war nicht tot. Oh Gott, Mann. Du guckst immer einen Tatort, ne?
Ich früher, ja.
Ja. Und deswegen, ich habe mich so privilegiert gefühlt und es war total toll, aber ich war nicht gut. Aber es steht da immer noch und ich bin Schauspielerin.
Aber das steht aber, ja jetzt nicht hier, das ist ja nicht bewertet.
Nee, also genau, aber so, also ich würde mich selbst nie als Schauspielerin bezeichnen, weil ich glaube, ich tue damit der Profession Unrecht. aber ich bin Moderatorin durch und durch. Und all das andere, also gerade das mit dem Mental Health, Emotional Health und dem Role Model, von mir aus auch das, tatsächlich, witzigerweise, auch geile Geschichte. Ich hab mitbekommen, dass ich ein Role Model bin, als ich neben oder vor Düsen Tekkal stand. Düsen Tekkal und ihre Schwestern standen vor mir, haben mich angeguckt. Und kennt ihr diesen Moment, wo du vor jemandem stehst, den du kennst und denkst und ganz doll bewunderst und dir entgleist so alles und denkst, oh mein Gott, da ist sie wirklich? Ja? Das war Düsens Gesicht, nicht meins! Und ich so, okay, warte mal, aber eigentlich ist es mein Gesicht, weil ich bewundere dich und sie bewundert mich. Und sie so, ey, und das war so cool, meinte die so, Milka, weil ich dich gesehen habe, bin ich zum Fernsehen gegangen.
Ja, aber siehst du?
Ja, mega. Mega. Also für ganz viele Leute, die halt nicht so standarddeutsch sind, so, bin ich, glaube ich, ein Role Model. Und das war cool. Also das habe ich selbst nicht gecheckt und habe ich noch nie. Und das war auch nicht meine Intention. But it happened. Und ich bin stolz drauf.
Also tatsächlich ist es auch so. Also ich habe ja auch andere Wurzeln. Meine Eltern kommen ja aus dem ehemaligen Jugoslawien und ich ja somit auch. Und tatsächlich hast du mich auch geprägt, weil es, muss man ja dazu sagen, in den 90ern, da gab es ja noch so nicht so viele, vor der Mattscheibe, die irgendwie einen anderen Hintergrund hatten. Mhm. Also es gab einfach nicht so viel Sichtbarkeit. Mhm. Ob jetzt offensichtlich oder nicht, aber Menschen mit Migrationshintergrund haben in der Öffentlichkeit nicht so wirklich stattgefunden. Mhm. Das hat sich in den Nullerjahren dann geändert. Und es gab natürlich vorher ein paar Ausnahmen, aber repräsentiert wurde man eigentlich nicht.
Ja.
Ja.
Ja. Gut, ändert sich jetzt immer noch.
Es ist ein laufender Prozess. Aber tatsächlich wollte ich trotzdem noch mal gern zu dir zurückkommen. Wie würdest du dich denn selber beschreiben? Also
gar
jetzt
nicht.
Mal, wenn man diese ganzen, also sowas wie auch Schauspielerin, die du ja offenkundig nicht bist. Wenn du über dich als Milka sprichst und sagst, okay, ich in ein paar Worten muss mich jetzt kurz jemandem vorstellen. Was würdest du über dich sagen?
I love to remind you of your own humanity. That's it.
Es ist so einfach, oder?
Ja, aber es ist, also ich würde jetzt nicht über mich sagen, dass ich jemand bin, ja, weil es verändert sich ja auch ständig. Aber es gibt eine Sache, die ich liebe, ja, und ich mag das, andere Menschen daran zu erinnern, wie menschlich sie sind. In all ihren Farben. Und das ist toll.
Ist der Mensch ein schönes Tier?
Ja.
Schon, oder?
Ja, spannend.
Spannend, genau. Ja. Ein überraschendes auch?
Nicht immer, aber manchmal.
Ja.
Und das ist eigentlich, aber das mit dem überraschend, das ist interessant. Und das mit dem überraschend hat weniger mit dem anderen Menschen was zu tun, als mit dir selber. Weil wir sind ja überrascht. Weil wir was anderes in diese Person hereingelesen haben.
Ja.
Es gibt Leute, die sind überrascht, weil ich total, sie sprechen aber ein beachtliches Deutsch.
Immer noch?
Ja, immer noch. Ich so, was denkst denn du? Warum wohl, Digga?
Ja, kommst halt aus Hamburg.
Ja, auch, Hamburger Dirn. Ich bin genauso in Deutschland geboren und aufgewachsen wie du. So, deswegen Sprachvermögen.
Weißt du, das ist irgendwie, wir sind hier ganz schön wieder tief auf dem Tiefgang. Irgendwie liegen hier schon die Herzen ganz schön auf dem Tisch. Ich wollte eigentlich erst viel später dazu kommen.
Zu meinem Herz.
Ja, geht nicht, deswegen ja. Jetzt sind wir ja hier schon bei den Standardfragen noch gar nicht durch. Aber hey, dann lassen wir es einfach und machen hier einfach so weiter.
Ja, vergiss die Standardfragen.
Ich vergesse jetzt auch die Standardfragen.
Ja.
Was
interessiert dich denn wirklich? Ich bin bereit, dir ganz, ganz offen und ehrlich zu antworten.
Sagst mir alles, oder?
Ja, fast.
Ja, fast. Nun denn, du hast schon deine Karriere vorhin angedeutet, und zwar die dich wirklich prägt oder geprägt hat als Moderatorin. Wie würdest du sagen, oder der Mensch Milka, der vor der Mattscheibe ist, wo ist der Unterschied zu dem Menschen, der hinter der Mattscheibe ist oder die nicht als Moderatorin unterwegs bist? Bist du ein anderer Mensch? Hast du dich zu einem anderen entwickelt? Warst du vielleicht mal anders, als du jünger warst? Weil du bist ja sehr jung zum Fernsehen gekommen.
Mhm. Ja, bist du noch genauso wie mit 17?
Nein, natürlich nicht.
Ja, eben.
Natürlich nicht. Darum, genau. Darum geht es jetzt nicht. Aber ja. Gerade das Fernsehen oder das Showbusiness, und das hast du ja schon gesagt, ist schon ein gnadenloses natürlich. Mhm. Und das macht ja auch was mit dir, vor allem wenn du als junger Mensch da hinkommst. Mhm. Was sind deine Lehren, die du daraus für dich gezogen hast, auch wiederum als Mensch?
Boah, ey, das ist jetzt eine Frage, wie lange hast denn du Zeit? Naja, weißt du, ich habe
soziologisches Studium, oder?
Ja, gerade jetzt, irgendwie in der Jetzt-Zeit, in der 2.0-Zeit, ist es, glaube ich, wirklich so ein bisschen soziologisches Studium. Natürlich macht das ganz viel mit einem, wenn man die ganze Zeit beobachtet wird. Ne? Also ich glaube, ein Löwe im Käfig ist auch ein anderer Löwe als der Löwe auf freier Wildbahn. Ja. Ich glaube, dass man schon weiß, dass man beobachtet wird und deswegen sich anders verhält, als wenn man ganz unbeobachtet ist. Witzigerweise habe ich das aber schon sehr früh geschafft, mir so Inseln zu schaffen, die sehr, sehr doll meine waren. Ganz, also so wirklich final ist mir das aber erst gelungen, als ich dann nach Amsterdam ausgewandert bin. Also als ich in die Niederlande gegangen bin und gesagt habe, okay, geil, ich bin hier eine komplett private Person. Mhm. Und das waren auch so 5 Jahre, wo ich mich nochmal entwickeln durfte. Also im wahrsten Wortsinne. Das war schön.
Warum ist es Amsterdam geworden?
Weil mein Mann da einfach einen Job gekriegt hat.
Ach so, okay.
Also ich wollte jetzt nicht so weit von Deutschland weg. Mhm. Ich mag es ja. Ich mag Deutschland. Deutschland ist toll. Ja. Mhm. Amsterdam war so eine Stadt, wo ich gesagt habe, geil, aber du kommst halt auch theoretisch schnell wieder zurück. Dann kam Corona, dann war das nicht mehr ganz so. Aber nichtsdestoweniger war es immer noch eine tolle Erfahrung, so völlig auf mich selbst zurückgeworfen zu werden.
Mhm. So. Also du bist ja gebürtige Hamburgerin. Hast du wie lange gelebt?
In Hamburg?
Ja.
Naja, bis ich zum Fernsehen gekommen bin. Also 17 Jahre.
Okay, also tatsächlich deine Kindheit und Jugend dort verbracht. Ja. Dann bist du wahrscheinlich wegen Viva, schätze ich mal, nach Köln gezogen.
Genau.
Hast dort ein paar Jahre verbracht. Du sagtest jetzt Amsterdam, jetzt lebst du mittlerweile in München. Mhm. Wie verwurzelt bist du mit den Orten, an denen du warst? Oder was bedeuten Wurzeln für dich? So grundsätzlich. Schlägt man Wurzeln überall, wo man ist?
Es gibt ja diesen Spruch, zu Hause ist da, wo das Herz ist, ne?
Das sind diese Kalendersprüche, aber irgendwie je älter man wird, umso mehr stimmen die auch, ne?
Scheiße, ne?
Ja. Weißt du, dann wird man so eine Olle auf einmal so, ja, oh, der Kalenderspruch, ja.
Und dann weißt du auch, warum bei alten Leuten immer so Kalendersprüche, weißt du? Du, ich schlage Wurzeln, aber ich schlage Wurzeln in Menschen hinein. Mehr als in Orte. Mhm. Ich kann mich tatsächlich irgendwie auch an Hamburg, also ich habe gar nicht mehr so viele Wurzeln in Hamburg. Ich würde da jetzt nicht, also mich zieht das da auch nicht wieder hin. Aber jedes Mal, wenn zum Beispiel jemand aus Hamburg irgendwo ist und ich mit Leuten aus Hamburg spreche oder so, dann ist da sofort ein Band. Mhm. So, ne? Also dann merke ich sofort,
also
ja,
durch den Dialekt und da ist das
leider
man da,
geil, ja, danke, ja. Weißt du, so finde ich gut. Aber dann, wie gesagt, war ich ja in Köln. In Köln war ich witzigerweise aber eher weg als da. So.
Okay, krasse Aussage.
Das ist aber hat nichts mit Köln zu tun. Ich habe es gemocht und so weiter, aber ich war wirklich einfach total viel unterwegs. Also das ist wirklich so eine Zeit gewesen, wo ich mich erinnern kann an Wochen, wo ich auf drei verschiedenen Kontinenten in 7 Tagen war. So,
durch,
ne?
Viva, durch die Musiksender,
genau.
Viva. Okay.
Genau, und das war so, also es war sehr, sehr anstrengend, aber deswegen habe ich halt auch in Köln selbst nicht so krass so eine Familie bekommen. Später nach Köln bin ich dann nach Berlin gegangen und da war es dann anders.
Ach, in Berlin hast du auch gelebt.
In Berlin habe ich auch gelebt und dann in Düsseldorf und dann war es in Nürnberg und dann Amsterdam und dann München. Also ich bin
oh mein
so einmal,
Gott. Einmal durch die Republik.
Genau, und deswegen
da fehlt jetzt nur noch Stuttgart.
Ask me again. Genau, ja. Stuttgart war noch nicht da. Mein bester Freund ist aus Stuttgart.
Ja, siehst du mal.
Okay, ja.
Ja, erstmal ja. Ja, bitte. Das Gute in diesem Podcast ist, man darf hier sogar ins Mikrofon schmatzen. So.
Ich finde das super.
Ja, oder? Man darf sich einfach wie zu Hause fühlen.
It's supposed to taste better, wenn man das mit der Soße?
Mit der Soße vermengt, oder?
Ich hab ein bisschen Angst vor der Soße, weil die ist rot.
Genau so.
Ja.
Also Wurzeln nicht auf Städte belegt und nicht
festgewurzelt. Wie ist denn das bei
festgewurzelt? Dir? Ja, bei mir ist es, auch wenn man es vielleicht nicht hört, also ich habe tatsächlich schwäbische Wurzeln.
Mhm.
Ja, und prompt sage ich es dann auch schon, aus einem Ort zwischen Ulm und Stuttgart. Da komme ich her.
In Ulm und um Ulm herum.
Herum.
Genau. Genau.
Ja. So. Und ja, irgendwie vor 20 Jahren bin ich hier gelandet und jetzt bin ich halt hier und jetzt sitze ich mit dir und mache einen Essenspodcast irgendwie und rede übers Leben. Ist doch auch nicht so schlecht, oder?
Geil. Deswegen bin ich übrigens das Wort Migrationsgeschichte schöner als Migrationshintergrund.
Ja, aber weißt du, genau das ist es halt irgendwie. Das ist, ich, also wir sind ähnlich alt. Wir sind Anfang 40. Wir haben eben diesen Hintergrund, Vordergrund, diese Migrationsgeschichte. Und ich denke, was uns da alle eint, Menschen, die diese Geschichte haben, ist das, dass man durch diese Geschichte, die man hat und dass man in Deutschland gelebt hat mit dieser Geschichte, für sich eine Art und Weise entwickeln musste, damit zu leben und das zu handeln.
Ja, also, aber das Geile, was ich ja sagen wollte, ist eigentlich, dass unsere Migrationsgeschichte ja nicht aufgehört hat danach, also seitdem wir in Deutschland
weißt
sind.
Weißt du, wann meine Migrationsgeschichte aufgehört hat?
Wann denn?
Als ich vor 12 Jahren meinen Mann geheiratet habe und ich auf einmal Sandra Franz hieß. Ich hatte 30 Jahre meines Lebens einen anderen Nachnamen. Mhm. Der mir per se einen Stempel verpasst hat, der natürlich dazu geführt hat, dass es sehr deutlich war, dass ich diesen Hintergrund hatte.
Geil. Weil ich habe meinen Namen ja extra nicht auf. Ich meine, abgesehen davon, dass der Name meines Mannes hätte auch nicht viel besser gemacht, aber.
Weil er Italiener ist oder Südtiroler
heißt. Der ist Südtiroler, ja, genau. Aber es ist irgendwie so ein Name, wo du auch denkst: Hä, woher kommt der denn? Weißt du so? Aber ich fand meinen Namen so geil. Außerdem ist ja dieses Lof in Lof Fernandes, das ist ja deutsch. Ja, also checkt man also, ja gar nicht mehr.
Also um das festzuhalten, du hast kapverdische Wurzeln.
Genau.
Beide Eltern?
Beide Eltern kommen von den Kapverden. Und ich heiße tatsächlich, also mein Nachname ist eigentlich total lang, weil in Portugal ist immer so super, super lang. Und ich heiße tatsächlich, jetzt guck mal, jetzt habe ich auch noch ins Mikrofon gerülpst.
Auch das ist hier erlaubt, geil, ne?
Und der ganze Name ist irgendwie sowas mit Hopfer, Duarte, Lima, Lof Fernandes. Also so richtig lang. Ich sag's immer wieder falsch. Meine Mutter macht wahrscheinlich wieder, oh, ich hab's dir doch 100.000 Mal gesagt. Ich kann es mir nicht merken. Aber ich habe ganz viel deutsche Wurzeln. So. Also die ganzen Colonizer kamen aus Deutschland.
Die kapverdischen Inseln sind das. Ist das der korrekte oder sag mal die Kapverden?
Kann man beides sagen.
Ist eine Inselkolonie und dort wird
gewesen
und dort wird Portugiesisch tatsächlich gesprochen.
Genau.
Das heißt, deine Muttersprache ist sozusagen Portugiesisch.
Nein. Okay. Ja, theoretisch schon. Aber witzigerweise hat meine Mutter, und das hat sie mir letztens mal erzählt, weil ich dachte, warum ist mein Portugiesisch so schlecht? Eigentlich müsstest du doch mit mir, weil sie war ja, als sie mich bekommen hat, war sie, glaube ich, gerade 1,5 Jahre irgendwie oder 2 Jahre in Deutschland. Die hat mit mir Deutsch geübt. Das war in den 80ern noch so, ne? Ja. Nicht von wegen...
Ja, hör mal, also meine Eltern sind beide Gastarbeiter. Er hat gesagt, du musst Deutsch lernen.
Ja,
so, das war das Wichtigste. Gut, jetzt könnte man, ich weiß nicht, wie gut deine Eltern heutzutage Deutsch sprechen. Also es ist deutlich besser, aber die Gastarbeitergeneration zumindest der Zeit lebt schon 50, 60 Jahre hier und hat uns gesagt, wir sollen es lernen, aber es selber halt auch nicht gemacht. So.
Ja. Nee, mein Papa hat sehr gut Deutsch gesprochen, muss man sagen. Also der hat wirklich sehr, sehr gut Deutsch gesprochen. Meine Mutter ist halt sehr viel später gekommen. Und die hat,
Schwester?
Ich habe noch einen kleinen Bruder, ja. Und mein Deutsch was immaculate. Also das war wirklich super, super gut. Das war auch wegen der Oma Durban, der Frau Reisle, der Tante Reisle, der Tante Weise, der Frau Brüning und so weiter und so fort, die alle mit mir gespielt haben, wo ich alle, weißt du, so im Haus, die ganzen älteren Ladies und so, die sich um mich gekümmert haben, als wäre ich irgendwie deren eigenes Kind. Und das war total toll. Aber auch meine Mutter hat immer mit mir Deutsch gesprochen und dann nebenbei noch Portugiesisch. Und mein Vater Französisch.
Wenn sie dich geschimpft hat. Oder du warst
Dankreol. Das ist ein Dialekt aus dem Portugiesischen. Ah, schimpfen kann ich gut.
Ah ja, okay. So,
ja.
Das ist gut.
Ja, ja.
Fluchen und Schimpfen ist
eine
gute Sache auf allen Sprachen.
Fluchen und Schimpfen, es gibt so Worte, für die gibt es keine Übersetzung. Zum Beispiel Schlappen. Weißt du, so Hausschuhe. Die heißen Chinello. Das Geile ist, alle meine Freunde aus meiner Kindheit nennen dieses Ding Chinello. Und die wussten ganz genau, wenn irgendjemand mit dem Chinello in den Raum kommt, dann hast du was gemacht. Dann ist vorbei.
Dann ist vorbei.
Dann ist so afrikanische Lady kommt.
Das ist geil. Und dann kriegst du einen hinter die
Waffe. Ja, genau.
Wie würdest du sagen, haben dich diese Wurzeln geprägt, auch in deiner Karriere? Also wann ist das ein Thema geworden, dass du andere Wurzeln hast?
Also erst mit People of Deutschland wirklich. Also es war natürlich irgendwie immer ein Thema. So, ne? Aber ich habe immer versucht, weil ich glaube, Kapverdianer zu sein, das ist ein bisschen komplex. Das ist ein bisschen, dann ist man nicht einfach Afrikaner. So, also meine Mutter hat auch immer gesagt, so, wir sind nicht, oder ich kann das, das klingt alles immer total doof, aber es ist ganz, ganz, es ist wirklich ganz, ganz ingewickelt für mich im Kopf. Das war jetzt holländisch. Das ist wirklich so ein bisschen so verkorkst. Der Punkt ist, in meiner Biografie, also dadurch, dass meine beiden Eltern Kapverdianer waren, mein Vater ist aber schon mit zwei in Dakar gewesen. Also er ist im Senegal groß geworden und ist dann zur See gefahren mit 15, 16. Der war dann also wirklich schon so ein Weltenbürger. Meine Mutter hat immer zu mir gesagt, Mika, als ich sie, wenn ich sie so Sachen gefragt habe, die mich andere Leute gefragt haben, wie zum Beispiel, Mama oder Mika, warum hast du weiße Handflächen und dunkle Haut da und solche Sachen? Oder warum fühlst du dich nicht afrikanisch oder sowas? Ne? Oder so komische Sachen, wo ich natürlich keine Antwort drauf wusste, weil ich ja einfach ein Hamburger Dirn war. Ne? Also ich bin ja irgendwie da geboren, da aufgewachsen. Ich kannte nichts anderes. Und dann hat sie immer gesagt, Mika, du bist ein Kind des Meeres.
Mhm.
So, du gehörst überall hin. Und
sie hat recht damit.
Ja, genau.
Ganz offenkundig.
Ganz genau.
Genau.
Sie war eine weise Frau, habe ich nie gecheckt, aber irgendwann, jetzt so langsam, wenn ich auch Mutter bin, geht es.
Das ist wieder mit den Kalendersprüchen.
Mhm.
Mhm. Ja.
Also, sie hat ganz viele so Kalendersprüche gebracht. Ich sag mal, bist du doof oder was? Aber jetzt so ja. Und das war wirklich so ein Ding. Also, so hat die mir das immer erklärt und deswegen haben die das nie so aufgebröselt und ich hatte auch nie so ein Feeling irgendwie dahin oder so ein Ruck nach, oh, ich bin jetzt Afrodeutsche oder sonst irgendetwas. Und deswegen habe ich immer ganz lange ganz tolle Schwierigkeiten gehabt, mich mit meinem Schwarzsein zu identifizieren. Bis dann ich dieses Buch People of Deutschland, wo ich dann beitragen durfte mit meiner Geschichte und ich das gelesen habe und auch die ganzen Leute kennengelernt habe und gedacht habe, ja, das geht ja darum, dich in deiner Menschlichkeit wiederzufinden.
Mhm.
Weißt du? Und was uns immer verloren geht, wenn wir diese Debatte haben über People of Color und bla bla bla, finde ich. Und ich bin ja auch wirklich, ich bin ja noch eine andere Generation, weißt du? Ich mache noch jeden Fehler, den man machen kann, wenn man irgendwie
immer
einigermaßen
noch
woke ist.
Immer noch.
Immer noch, weißt du, wenn so ein Fettnäpfchen da ist, ich spring da rein, ja. Weißt du? Wuhu! Aber der Punkt ist, was mir immer, also was ich immer ganz wichtig finde in der Debatte, ist, dass wir diese Menschen sehen, weißt du? Und diese Personhood von so einer Person irgendwie wieder kriegen. Und das geht ganz oft verloren, dann spricht man von People of Color, aber tatsächlich irgendwie, wir beide sind People of Color. Duh, weißt du? Wir beide sind Deutsche mit Migrationsgeschichte und haben trotzdem eine ganz andere Geschichte, was sich natürlich in unserem Leben völlig unterschiedlich ausdrücken wird. Und das ist das Problem. Es wird alles über einen Kamm geschoren und gleichzeitig sind wir total facettenreich. Und das geht mir immer wieder und immer wieder verloren. Und da werde ich auch nicht müde, drüber zu reden und dafür zu streiten, das bitte nicht zu machen.
Ja.
Und deswegen weigere ich mich auch fast, das bei mir selbst zu machen.
Mhm. Aber das ist ja auch so ein Prozess, ne? Also das ist ja auch so, dass man das, finde ich, für sich lernen muss. Also in dieser ganzen Identität, die wir da auch gerade gesagt haben. Ich meine, du bist jetzt dann, keine Ahnung, bist über 40, dann hast du schon 4 Jahrzehnte das. Also erstmal hast du eine Kindheit, wo du das handeln musst und wo du deinen Weg findest oder das vielleicht noch nicht checkst. Und dann hast du eine Jugend, je nachdem, wie du da aufgewachsen bist und in welchem Feld, wo du auch das dann damit vielleicht deine andere Identität erstmal unterdrückst, damit du nicht zu sehr auffällst. Dann irgendwann mal dreht sich das, weil du ja in der anderen Personengruppe ja dann auch nicht mehr so akzeptiert wirst. Und das ist halt permanent irgendwie, genauso wie du sagst, Stigmata an allen Ecken und Enden, die dich da treffen. Und das ist das Schöne am Älterwerden, dass man sich von diesen Fesseln auch irgendwie so lösen kann und dann auch sagen kann, ja, okay, Leute, ich bin halt ein Mensch. Ich habe halt jetzt einfach in diesem ganzen Pott an Gewürzen, der da ist, habe ich jetzt halt vielleicht ein bisschen mehr reingekriegt. Aber wie geil ist das denn? So eine, ist doch eine echt extrem würzige Suppe, die da auch bei rumkommt.
Genau.
Irgendwie.
Und das ist eigentlich das Schöne, was du gerade gesagt hast. Man kann natürlich darunter leiden und sich damit darüber beschweren, dass es so ist. Oder man kann irgendwie sagen, weißt du was, das ist ja jetzt auch eine ganz großartige Gelegenheit. Ich sage nicht, dass ich es irgendwie unbedingt haben möchte, aber es ist eine ganz großartige Gelegenheit, sich wirklich ganz genau kennenzulernen und sich ganz genau selbst zu definieren. Und ich glaube, für mich gibt es keine besondere Schachtel. So. Oder keine vorbestimmte Schachtel. Ich muss sie mir selbst irgendwie erarbeiten.
Genau.
And you know, I'm on it. Weißt du, ich find's okay. I'm ready for it.
Prost, let's go.
Sehr, du hast doch gesagt, mehr getrunken als ich.
Ja, du, hör mal.
Oh mein Gott.
Das ist ja mein erster Live-Podcast, den ich hier mache. Ne?
Bist du aufgeregt?
Weiß ich nicht. Ja, ich habe keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Ich bin so,
Ich lass das mal.
Nein, ich bin mit dir nicht aufgeregt, weil ich dich mag und weil ich mich bei dir sicher fühle und weil ich auch unser Publikum hier einfach echt großartig finde, ehrlich gesagt. Yeah! Und weil es halt auch Spaß macht. Nein, ich fühle mich sicher und wohl und mit dir hier sowieso. Wir haben jetzt viel über unsere Geschichte gesprochen, auch darüber vielleicht, dass Menschen mit dieser Geschichte, wie wir sie haben, einen gewissen Humor entwickeln, um über gewisse Zeiten irgendwie rumzukommen. Und was auffällt, ist ja das, dass ganz oft zum Beispiel besonders humorvolle Menschen auch eine Schattenseite haben. Ich finde, das klingt jetzt so irgendwie Shadow und fieser Schatten, aber du weißt, was ich meine, wo Lichter auch Schatten. Und es fällt einem ja schon auf, auch an prominenten Beispielen, dass besonders Menschen, die sonst humoristisch wirken, eigentlich irgendwie ganz, ganz ernst sind oder oftmals ja auch irgendwie Probleme haben, psychischer Natur und sowas. Und ich weiß, dass du dich in den letzten Jahren sehr bewusst mit dem Thema emotionale Gesundheit, also deshalb auch quasi der Titel oder wenn man das so nennen kann, Emotional Health Ambassador, dass du dich sehr diesem Thema gewidmet hast. Mhm. Was sind deine Beweggründe dazu?
Dass ich mich so genannt habe?
Dass du dich, also was hat dich dazu bewogen, dass du dich so nennst und dass es für dich ein Feld geworden ist, mit dem du dich auseinandersetzt? Mhm.
Es ist tatsächlich so, dass ich selbst sehr mit dem Thema gestritten habe. Also meine psychische Gesundheit war ein Thema, seitdem ich 12 bin, wenn ich irgendwie daran zurückdenke. Es ist wirklich so, ja, das erste Mal, dass ich irgendwie gemerkt habe, beziehungsweise, dass ich nicht gemerkt habe, dass ich depressiv bin. Aber jetzt, wenn ich daran zurückdenke, ja, da hat es angefangen, da muss ich ungefähr 12 Jahre alt gewesen sein. Und ab da ging es auf und ab und auf und ab und auf und ab. Deswegen, ich habe immer sehr mit mir selbst gekämpft und auch sehr, also auch ohne Bandagen. So, ne? Also es war wirklich ganz oft so, dass ich gedacht habe, okay, jetzt vorbei, das reicht jetzt. Weißt du, ich habe keinen Bock mehr. Punkt. Und wenn jemand mit Depression sagt, ich habe keinen Bock mehr, dann ist vorbei. So eigentlich. Und dann gab es aber auch immer wieder so Sachen, wo ich gedacht habe, vielleicht lohnt es sich doch noch zu leben. Oder zumindest, ich ziehe das jetzt durch und habe mir dann so einen anderen Leuchtturm oder einen anderen Anker gesucht. So. Das heißt, ich habe das sehr lange gemacht und es hat trotzdem, also es hat wirklich sehr auch, es hat eine Zeit gedauert, bis ich angefangen habe, meine eigene Krankheit so zu verstehen, dass ich damit leben konnte. Mhm. So. Und dann, dass ich auch tatsächlich, dass ich sie einordnen konnte und verwandeln konnte in etwas, was mich nach vorne bringt oder so, ne? Also das war so das. Das heißt, da war das total viel Baggage irgendwie mit dabei und ganz viel kommt natürlich so aus meiner Geschichte. Ganz viel kommt aus dem, was ich erlebt habe. Alle Leute sagen ja immer so, ey, bei Viva war super und so weiter. Ja, war super. War definitiv total super. Aber es gibt auch ganz viele Sachen,
die nicht super waren.
Nicht super waren. Die will und die kann ich hier nicht erzählen, weil das einfach so... Weil man sich dann nur an den Kopf fasst und denkt, what? Und wie alt warst du?
Ja, eigentlich ein Kind, wenn man ehrlich ist, schon. Also du sagst, ja, du warst 17, 18.
Das war nicht gesund. So. Und wenn man jetzt, und da ist jetzt niemand dran schuld oder auch die Sings, also es ist einfach nur so, dass genau ich auch in meiner, also gerade ich Persönchen, ja, in meiner Verfassung, habe mich dadurch gestritten eigentlich mehr, als dass ich da Spaß dran gehabt habe. Woran ich wirklich Spaß hatte, war wirklich dieses Interaktiv und das mit bei dir im Wohnzimmer sein. Also nicht bei dir im Wohnzimmer sein, aber ich hatte schon bei Viva, weißt du, hatte ich immer so diesen, mein Ziel war, dass Leute, die das sehen, also gerade auch so die Mädchen, die das sehen, ein bisschen Lebensmut bekommen. So, ne? Also ich so, bitte, 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 ich möchte, dass du, Sandra oder du, Michaela oder was weiß ich was, danach, irgendwie nach diesen 2-3 Stunden Viva interaktiv irgendwie ein bisschen glücklicher durch den Rest deines Tages gehen kannst oder ein bisschen mutiger deine Hausaufgaben machst oder vielleicht morgen auf dem Schulhof irgendwie nicht mehr denkst, ich bin total doof oder ich bin zu dick, ich bin zu dünn oder sowas. Ich möchte, dass du denkst, du bist wichtig, so wie du bist. So. That was the whole thing. Das war mein Ding. Fertig, aus. Ich konnte nichts. Das war mein Herz. So, das habe ich versucht zu transportieren die ganze Zeit. Währenddessen habe ich aber natürlich mit meinen eigenen Dämonen total gekämpft. Und das war auch danach noch so, als ich dann aufgehört habe mit Viva, kam dann noch eine Epilepsie dazu, was mich voll aus der Bahn geworfen hat, weil ich einfach mit diesen Medikamenten nicht klargekommen bin, die ich da bekommen habe. Auch mit dieser unklaren Diagnose, die ich erhalten habe. Also es ist wirklich, es ist so eine Zecke, also sowas Fieses wünsche ich keinem. Und ich habe voll mit mir und meinem Menschsein gestritten. So. Und das ging wirklich, das ging so weit, dass ich gedacht habe, so.
Und als ein junger Mensch, also von welchem Alter sprechen wir denn da?
Es sind so viele junge Menschen, die genau da sind.
Nein, aber in deinem Fall jetzt.
Aber in meinem Fall war es ja 24, weißt du?
Ja, einfach ein Kind.
Also so,
ja.
Genau, so diese ganzen 20er Jahre fand ich total schwer und hart zu durchleben. Gleichzeitig wusste ich aber, I need to make it. Weißt du, ich muss das schaffen. Das kann nicht sein, dass das mein Tod ist. Weißt du, das war das Einzige. Ich so, nein, so nicht. So gehst du nicht von diesen Dings. Das drehst du in diesem Leben und nicht im nächsten. Because this, und ich bin Buddhist, ne? Das willst du nicht nochmal. Das war das Einzige. Und dann habe ich mich da durchgekämpft. Und das war so schwer. Aber ich habe auch gleichzeitig total viel gelernt. Und eine Sache, und deswegen nenne ich mich auch nicht Mental Health Ambassador oder Mental Health Aktivist oder sowas, sondern Ambassador deswegen einfach, weil ich denke, okay, ich habe es einfach vorgemacht. So, ich bin nicht jemand, der einem zeigt, wie das geht, because I can't. Ich habe es einfach einmal vorgemacht für alle Leute und erzähle von meinen Erfahrungen für alle Leute, die sich eventuell davon ermutigt fühlen. Und deswegen Emotional Health Ambassador, weil das, ich finde, das ist so viel zugänglicher als psychische Gesundheit. Ich finde, psychische Gesundheit ist so ein großes Wort und mittlerweile ja. Mental Health ist auch so ein bisschen, yo.
So ein bisschen durchgekaut jetzt auch.
Ja, genau.
So viele andere Dinge.
Aber ich glaube, so emotionale Gesundheit, ich glaube, wenn du gut mit deinen Gefühlen umgehen kannst, dann bist du psychisch, also in deiner psychischen Gesundheit stabiler, als wenn du es nicht kannst. Emotionsmanagement, ja, oder Emotionsverständnis und Literarität, war das jetzt richtig? Also, dass man so emotional literacy auf Englisch, also dass man seine Emotionen kennt und benennen kann, das ist so ein entscheidender Punkt und vor allen Dingen so ein niederschwelliger Punkt, um da zu wachsen an diesem Punkt und da, also in diesem Feld, auch in seiner Persönlichkeit. Und deswegen habe ich das so für mich ausgewählt und ich hoffe, dass es richtig ist und irgendwann mal ankommt, aber ja, passt.
Das heißt, du reichst Hände und baust Brücken für dieses Thema, aber auch für Menschen, um da gemeinsam rüberzugehen.
Ja, und vor allen Dingen für Menschen, die nicht so den Zugang dazu haben, die vielleicht gar nicht wissen, wovon wir reden, wenn ich sage Depression, die sich einfach nur latent scheiße fühlen.
Hm. Wer hat dir die Hand gereicht?
Niemand.
Hast du dir selber die Hand gereicht? Also wie bist du?
Ja, okay, falsch. Nicht. Ich habe die Hand ausgestreckt. Und ich hatte Glück, weil da waren tatsächlich Leute, die sich getraut haben, in die Scheiße zu greifen. Just for the sake of it. Weil sie dachten, es ist das Richtige, was man tut. Also das macht man so. Und das war ganz schön, ja.
Das ist ganz, ganz stark und ich finde das so schön, mit welcher Stärke und Klarheit du das erzählst, ohne dass es, verstehe mich nicht falsch, ohne dass es so einen Stempel bekommt, dass man zu sehr in ein Mitgefühl oder in irgendwie, also dass da was mitschwebt, sondern es ist sehr klar ausgedrückt und zeigt, wie die Gefühlslage ist und was es bedeutet, diese Krankheit zu haben. Und ich finde also auch für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer hier, sehr viel mehr Bewusstsein für dieses Thema wäre einfach so angebracht und eben nicht nur pauschal mit dem Stempel irgendwie, Mental Health und bla bla bla, sondern echtes Bewusstsein.
Mhm.
Echtes Bewusstsein und was es bedeutet, damit also umzugehen und es zu leben.
Lass
also
ich erstmal so stehen.
Aus meiner Warte. So. Was würdest du den Menschen für mehr Achtsamkeit im Alltag raten?
Achtsamkeit?
Ja.
Achtsamkeit.
Ja. Einfach Achtsamkeit.
Ja, weißt du? Ich glaube, da muss man gar kein großes Brimborium drum machen, weißt du? So just take fucking, you know, like look also, at yourself.
Also auch nicht Achtsamkeit als irgendwie Buzzword, sondern echte Achtsamkeit einfach.
Ja,
also,
ja.
Hör
ja.
auf dich, auf deinen Körper und
genau, sei einfach mal, halt die Füße still. So. und mach die Augen zu oder mach sie auf oder weißt du, setz dich hin, atme ein, atme aus und check das, dass du das machst. Das ist ja nichts, was man lernen muss. Das ist ja irgendwie was.
Das ist halt sein.
Ja.
Irgendwie ja.
Genau, aber wenn du mich fragst, was brauchst du irgendwie, um achtsam zu sein? Ja, sei achtsam. Just fucking stop with the rest. Weißt du, leg das Handy außer Hand. Fertig, aus.
Das ist ein gutes Stichwort eigentlich, ne? Thema Handy. Hast du dein Handy oft in der Hand?
Ja.
Ja, ich auch.
Wir arbeiten damit.
Ja,
ja, genau.
Ja, wir arbeiten damit. Und trotzdem, und findest du, das beißt sich? Weil tatsächlich, ich sehe das irgendwie so aus. Also irgendwie ist man super, super addicted so zum Teil und man arbeitet damit und hat natürlich auch seine Sichtbarkeit da und handelt halt so sein privates Ich mit seinem beruflichen und so weiter und so fort. Und trotzdem weiß man, vielleicht auch unserer Generation geschuldet, dass das echte Leben schon auch nochmal was anderes ist. Und ich weiß das auch zu trennen.
Kannst du das?
Ich rede es mir vielleicht auch irgendwie ein Stück weit ein. Also irgendwie schon. Aber ich weiß es zumindest tatsächlich, wenn wir auf einer Veranstaltung wie heute auf einer Tanzfläche stehen, dass ich es da nicht mehr in der Hand habe.
Also ich bin ganz schlechter Influencer zum Beispiel.
Weil?
Weil ich mache ja nie Fotos von nix. So.
Ja. Wolltest du?
Ja, naja, aber das ist wirklich, ich bin dann auf eine Veranstaltung eingeladen und ich komme dann dahin und finde das ganz toll. Aber ich habe nicht einfach, weißt du, dann gehe ich.
Machst du heute Fotos?
Ich habe tatsächlich heute ein paar Fotos gemacht, aber ich muss wirklich auch noch mehr machen.
Ja.
Es fällt mir wirklich total schwer zu sagen, ich unterbreche jetzt unser Gespräch, damit wir ein Foto von uns gemacht haben. So.
Im Zweifel macht es anders.
Dieses, weil, oder habt ihr, genau, das ist eine geile Sache. Weißt du noch, wie wir früher vorm Fahrstuhl standen? Wie ein Fahrstuhl ausgesehen hat in den 80ern, 90ern. Weiß das irgendjemand hier?
Ja, alle.
Oder? Nee, ja, nein. Wer kann sich noch an diese mit Edding draufgeschriebenen Sprüche erinnern? Ich war hier. D-d-d-d-d-d. Ja, nichts anderes ist ein Selfie heute. Wir sagen noch, ich war hier und posten das auf Social Media, aber früher stand es am Fahrstuhl. Wie viel geiler war das am Fahrstuhl? So, wir haben den öffentlichen Raum mit unserer Präsenz beseelt. Heute holen wir uns diese Präsenz in unseren eigenen Raum und hoffen, dass der öffentlich wird. What the fuck is wrong with us? Seriously. So, ich denke immer so, boah, weißt du, wenn ich schon in einem öffentlichen Raum bin, dann möchte ich auch ganz da, also dann möchte ich das erleben. Dann möchte ich mit dir sprechen, dann möchte ich Dings und dann möchte ich meine Aktion des Interagierens nicht unbedingt unterbrechen durch ein Foto, das die Geschichte davon erzählt, dass ich gerade interagiert habe.
You know? Ja, du bist ein schlechter Influencer.
Ich bin total,
eine schlechte Influencerin, so viel steht fest.
Sorry.
Mach's auch nicht. Also, lass es.
Ja, die Frage ist, genau, kann ich damit leben? Und ja, es geht sehr gut. Also, das ist so mein Beitrag zu meiner Achtsamkeit. Also, ich habe mich irgendwann sehr genau entschieden für den Content, den ich poste oder den ich nicht poste. So. Und ich habe gesagt, irgendwie auf meinen Kanälen möchte ich Gespräche posten. Ich mache immer am Sonntag um 10 Uhr für alle, die es interessiert, Mental Empowerment Talks, also wo ich, das ist so wie Kirche, wo es darum geht irgendwie, wie kann ich in meinem Leben mit mir selbst, so wie ich bin, ohne irgendwo auf die Seychellen zu fahren und 100.000 Euro für einen komischen Retreat zu bezahlen.
Mit Steg. Mit Privatsteg.
Okay, na, der Privatsteg ist natürlich geil jetzt. Aber trotzdem, wie kann ich das schaffen, so niederschwellig wie möglich, mir immer wieder neue Impulse zu geben für neu übers Leben nachdenken oder was Neues zu lernen übers Leben oder wie ich damit umgehen kann. Das mache ich, den Rest lasse ich eigentlich so ein bisschen außen vor. Manchmal fallen mir lustige Sachen ein, die poste ich dann auch. Ich mache ja ganz viel so, wo ich dann quasi andere Leute remixe, also wo ich Sachen kuratiere quasi, die ich toll finde, aber that's it. Mehr. Ich sag natürlich, hey, die Sandra, die hat ein tolles Event gemacht, die ist super.
Ja, dafür danke ich dir auch recht herzlich. Oh mein Gott.
Falsche Richtung.
Ich weiß nicht, ob ich das jetzt so gut finde. So, Moment.
Yeah. Warte mal, du bist unscharf.
Geht nein.
Nein.
Niemals.
War noch nicht mal ein Foto, siehst du? Also so viel dazu. Ganz schlecht. Aber.
Na dann.
Oh mein Gott, wir haben Spaß, das sieht man jetzt.
Ja, aber so. Wir haben es auch ohne Foto.
Genau.
Bevor ich jetzt mit dir eine Rubrik wechsle, machen wir jetzt einen kleinen Fragenhagel und darfst mit entweder oder, also du musst
entweder
dich,
oder ja
du
oder
musst
nein.
dich für etwas entscheiden. Okay. So, also. Ich leg mal los, ja? Mhm. Amüs oder Amore?
Amore.
Gut. Viva oder ZDF?
Viva.
Ja, natürlich, oder? Viva Forever. Moderation oder Schauspiel?
Schauspiel!
Das war wahrscheinlich nicht so gut recherchiert. Ich wollte es trotzdem vorlesen. Mhm. Ruhe oder gekochte Karotte?
Ruhe oder gekochte Karotte?
Ja.
Ruhe.
Live-Podcast oder Live-Moderation?
Ja, schwierig. Live-Podcast, da musst du nicht schminken.
Genau, das ist super daran. Ja. Außer heute jetzt halt.
Ja.
Okay. Ja. Kochen oder Kochshow?
Buh.
Beides.
Beides nicht.
Beides,
ja genau. Also dann lieber kochen. Da beschwert man sich wenigstens privat nur. Genau.
Wein oder Bier?
Wein.
Stay in oder go out?
Zum Essen meinst du?
Was auch immer.
Go out. Oh, stay in. Oh, na, zwei Seelen wohnen, ach, in meiner Brust.
No. Man kann sich nicht entscheiden. Mal so, mal so.
Ja, ja.
Kopf oder Herz?
Herz.
Das ist die Geld oder Liebe?
Geld.
Nein, natürlich nicht, Leute.
Ja, hallo.
Was denkt doch, ihr denn?
Doch, erst Geld, dann Liebe. So.
Nein, immer Amore, come on.
Ja, gut, ja. Immer Amore. Passt.
Okay, also Herz. Einigen wir uns auf Herz?
Warum?
Hast du gesagt?
Also, habe ich Herz gesagt? Ja.
Du hast kurz überlegt, aber dann hast du Herz gesagt.
Ja, weißt du, ich meine, am Ende des Tages, ich bin Kapverdianerin und Deutsche. Also so.
Einmal so. Hamburg oder München?
Hamburg.
Was?
Ne, weißt du?
Aber wie aus der Pistole geschossen. Ich habe mit Hamburg nichts zu tun, bla, Hamburg.
Ja, so, ein bisschen loyal. Weißt du was? Also wenn du mich fragst, Meer oder Berge, bin ich sofort beim Meer und deswegen Hamburg. Aber das ist alles. Sonst finde ich München sehr schön. Na, immer noch sehr schön, ja. Wirklich, wirklich.
Du hast zwar Hamburg gesagt, aber wir kommen jetzt trotzdem zu München.
Ja.
Wir kommen nämlich zu München und wir kommen auch irgendwie ein Stück weit zu Kulinarik. So, jetzt aber erstmal zu München. Wie hat es dich hierher verschlagen und warum?
München ist nah an Südtirol dran. So.
Korrekt.
Und München, meine Schwägerin wohnt hier. Mhm. Also es war wirklich so eine Entscheidung von, wo kann ich bleiben, dass die Familie es gut hat und wo, glaube ich, kann ich mich auch bis ans Ende meiner Tage wohlfühlen.
Und München hat dafür schon ordentliches Potenzial,
absolut,
oder?
Absolut, ist so.
Wie lange bist du jetzt hier?
Noch nicht so lange, ein halbes Jahr.
Ah, tatsächlich erst? Mhm. Ja, da müssen wir bald mal ausgehen. Du musst ja hier mal bald mal so ein
ich
bisschen
noch. Ich habe keine Ahnung. Ich verlaufe mich. Ich bin heute original.
Tell us. Oh mein Gott. Hau raus. Komm.
Ja, das ist so ein typischer. Ich bin heute. Heute wollte ich. Ist der Markus hier? Nee. Also heute wollte ich nach Taufkirchen. So.
Aha.
Und bin in die Bahn gestiegen. Bin in die Bahn gestiegen, wisst ihr? Mhm. Ich wollte nach Taufkirchen, das ist zu lang, aber wollte nach Taufkirchen, bin in die Bahn gestiegen und bin ganz, ganz lange gefahren und dachte, jetzt irgendwann muss Taufkirchen ja mal kommen, kann ja nicht so weit weg sein. So, und dann war ich in Pasing. Und da habe ich gedacht, I don't know. Google Maps?
Nein.
Und hab gemerkt, scheiße, du bist echt original so weit, wie du fahren musstest, in die falsche Richtung gefahren. Das ist super. Und bin dann erst, also ja, und dann bin ich in die andere Richtung, war dann über eine Stunde zu spät fast und es war total peinlich. Aber ja, so viel zum Thema München. Was war die Frage?
Ja, zum Thema München. Eigentlich hast du alles beantwortet. Okay, also du bist noch nicht so lange da. Du siehst aber das Potenzial dieser Stadt, weil sie zugegebenermaßen einfach wunderschön ist. Also mir fällt es immer wieder auf, wenn ich ab und zu, auch jetzt wie beispielsweise für den Podcast mal nach Berlin muss, dann komme ich in Berlin an, denke mir zuerst geil. Dann bin ich 2 Minuten am Bahnhof in Berlin angekommen, denke mir, Und dann erster Tag noch, okay, voller kreativer Flow. Zweiter Tag echt schlimm. Dritter Tag, Gott sei Dank München wieder. So Zug nach München, der hoffentlich keine Verspätung hat. Also man kommt immer wieder gerne in dieses München zurück, tatsächlich, weil es halt echt schön ist.
Ja, und in München, also anders als Berlin, Berlin ist ja da, um dir in die Fresse zu hauen. Das ist ja, like, das ist das, was Berlin will, ja?
Oder Hamburg, man selber dann vielleicht auch will. So.
Hamburg ist, Hamburg will gar nicht erst, dass du kommst.
Okay.
Hamburg ist tatsächlich, ich meine, das ist total schwer, nach Hamburg zu kommen, ist tatsächlich so irgendwie, aber München empfängt dich mit mehr oder weniger offenen, also so perfide offenen Armen. So.
Aber findest du das wirklich?
Ja.
Weil wir sind eigentlich, also die Münchnerinnen und Münchner sind mega arrogant, sind voll die Grantler. Weißt du, was ein Grantler ist?
Ja, natürlich weiß ich, was ein Grantler ist.
Ja, also eigentlich sind wir jetzt nicht so unbedingt so, ja, komm her. Und
ja, aber trotzdem, richtet ihr es so ein, dass die ganze Welt denkt, hier ist gemütlich.
Ja. Das ist sehr tricky und sehr clever. Viel ja auch über diese bajuwarische Lebensart und Lebenskultur, also natürlich über die Wiesen irgendwie ja auch so transportiert. Also Wiesen für unsere Zuhörenden, das Münchner Oktoberfest. Und also das ist ja auch so dieses Ding, irgendwie ist ja auch, dass der Deutsche per se ja immer noch im Ausland ja dargestellt als der Bayer oder dargestellt wird als der Bayer. Also jeder Deutsche hat Lederhosen an und ist halt, oder jede deutsche Frau ist halt blond und alle essen gerne irgendwie ein Hindel oder halt irgendwie trinken
Hamburger
Bier.
Hamburger haben da kein Problem mit.
Ja, genau. Was so bestempelt zu werden oder wie?
Nicht so bestempelt zu werden, aber so, dass die Leute das so denken. Und ich finde das so witzig, weil der Hamburger, der sitzt dann da so, ne, mit der Hamburger leichten Arroganz und dann so.
Ja, genau.
So, aber das ist was anderes. Jetzt bin ich hier, ne?
Jetzt bist du hier?
Ja, schön.
Wie findest du so diese bayerische Küche und dieses bayerische.
Geil.
Ja magst
geil.
Du?
Ja,
was ist dein Lieblingsessen?
Tatsächlich Weißwurst. Ich finde Weißwürste und Brezel.
Ist geil.
Ich sterbe für Brezel.
Wirklich. Brezen sind schon geil.
Brezel sind echt, also wenn ich was in Holland richtig vermisst habe, dann war es so eine ordentliche Brezel. Und als ich hier wieder hergekommen bin im September, wo ja auch noch wie Oktoberfest war und so weiter und so fort, ich habe keine Ahnung, wie viel Brezel ich mir in die...
Einfach rein damit.
Einfach, ja, macht ja nichts. Weißt du, so Low Carb und so, vergiss es.
Der ist auch gesund.
Ja? Ist das so? Das ist Insulinausschüttung through the roof.
Wenn du mit Magenprobleme hast, also dann einfach Brezel reinhauen. So die ganze Zeit.
Eigentlich
Brezel ist immer. Oder du kriegst gar keine Magenprobleme. Sagen wir es dann einfach mal so.
Dann ist okay.
Wir haben es jetzt ganz kurz gehabt mit den Niederlanden. Wir haben hier immer noch dieses Bier, Leute. Möchte jemand Bier haben? So. Können wir, damit wir mal diesen Liter Bier aus Amsterdam verköstigen können?
Ja?
Ja, das wäre doch ganz gut.
Also ich lese mal vor, was da drauf steht auf Englisch, ja. This barrel-aged pastry stout has rested in bourbon barrels. Yumi, it's like liquid dessert. Also es ist wahrscheinlich süß.
Ja. Liquid dessert. Oh my goodness.
Warm wintry flavors. Also die Holländer haben so eine Sache mit Bier, ne? Also das ist...
Jetzt hast du es aber auch echt spannend verkauft.
Ja, the Dutch candy, Toverballen. Oh mein Gott.
Kannst du Niederländisch sprechen?
Ja, ich spreche Nederlands.
Konntest du schon immer oder hast du es doch gelernt?
Nee, ich habe es gelernt, toen ich nach Nederland gegaan bin. Was ich in het Goethe-Institut. Und habe dann Niederländisch gelernt.
Mein Mann und ich, wir haben vor vielen Jahren mal so eine Parodie gesehen. Ich weiß echt nicht, von wem es war. Ich fürchte fast
Harpe
von
Harpe Kerkeling. Großartig. Nein.
Aber er hat dann irgendwann mal gesagt, natürlich können wir alle Deutsch. Also es war dann so irgendwie, natürlich können wir alle Deutsch, aber wir machen es halt einfach nicht.
Ich wollte gerade sagen, das ist wirklich so. Der Holländer, also das Hauptmerkmal, also man darf ja auch nicht Holländer sagen, Hauptmerkmal des Niederlandes ist, dass er nicht Deutsch ist. Punkt.
Aber gefühlt kann jeder Niederländer Deutsch.
Das ist, ja, die kriegen das halt in der, also das ist so, wie wir Französisch in der Oberstufe oder so bekommen, kriegen die halt Deutsch, aber die hassen es alle. Weil das wird wirklich, das ist so, das ist richtig ein Hassfach, Deutsch. Ganz schlimm.
Das ist ganz wie Politikum auch so ein bisschen. Ne?
Ja, das ist auch, das ist echt, also meine Tochter, das war wirklich meine Tochter in Holland, also so in Holland, das in dem Fall kann ich sagen, weil Amsterdam ist tatsächlich Nordholland, die war, also die wäre da super geblendet, also so mit den anderen Schülern und so weiter und so fort, die war wirklich total reingepasst in Amsterdam.
So Leute, jetzt gibt's Bier gleich. Das könnt ihr freuen. Applaus mal kurz dafür zwischendurch.
Aber mach nicht so viel. We don't know. Nein. So, Tasting. Aber das Ding war, dadurch, dass sie Deutsch gesprochen hat, war die die Deutsche.
Sprecht ihr zu Hause Deutsch?
Wir sprechen natürlich zu Hause Deutsch, ja. Ja. Okay. Ja. Und das war wirklich, das war, und das fand die ganz, ganz, ganz schlimm, dass sie dann auch manchmal beschimpft worden ist als Deutsche und so weiter und so fort. Also das ist schon ein Ding. Also es gibt schon viel Liebe und viel Nicht-Liebe.
Aber auch da wieder diese Grenzen im Kopf, ne? Also das
total, ist, ja, natürlich.
Wir könnten
natürlich
da sämtliche Fässer aufmachen, das machen wir aber am heutigen Abend nicht.
Nein, jetzt machen wir jetzt einfach nur ein Bierfass
erstmal
auf.
Liquid Desert, Moment.
Ja.
So, erstmal verteilen wir das vielleicht hier auch, ja, erstmal an die Gäste und Milka und ich können das ja guck dann
schon so,
kurz
ne?
voneinander so ein bisschen noch umfüllen tatsächlich. Mei, das ist das Schöne am Live-Podcast, gell? Im Live-Podcast trinken die Leute auch Bier direkt. Also.
Ja, ja, das ist halt süß, ne, wahrscheinlich? Ich muss mal. Warte.
Wie sagt man auf Holländisch Prost?
Du hättest Prost, ja.
Oh. Prost.
Und?
Also Prost alle zusammen.
Cheers.
Cheers, Prost.
Na, spannend. Spannend. 11,1%, ne? Schmeckt man aber auch.
11,11%.
11,11%?
Ja, das ist doch die lustige Flasche.
Oh ja, 11,11%. Now. Now, ja, sech.
So, ich habe jetzt auch ein Glas gekriegt. Das ja. riecht nach Banane.
Also es schmeckt schon, es schmeckt.
Oh, es riecht nach Banane.
Es schmeckt schon spannend, aber es ist irgendwie. Ja, Hustensaft. Ja.
Aber es ist nicht wirklich ein Bier, oder?
Nee, das ist jetzt nicht, was man. Also wir sind jetzt hier in München und es tut dem eigentlich eher mehr weh als. Aber es hätte es. Oh, da steht auch noch gefülltes Spekulaas. Es schmeckt also nach Spekulaas, also nach Spekulatius.
Spekulatius, ja. Oder? Es schmeckt lecker, aber es ist eher wie so ein Likör, oder?
Wie Hustensaft.
Ich komme einfach mit dir nicht auf die Kulinarik. Jetzt sind wir beim Bier, aber wir kommen einfach nicht aufs Essen.
Aufs Essen.
Kochst du?
Ich koche, ja.
Kochst du gern?
Nein.
Isst du gern?
Ja.
Ja. Also Länderküche oder was findest du geil oder bist du einfach generell offen? Also du gehst gern essen. Nein,
ich mag
gern, wenn jemand für dich kocht.
Ich mag es brutal gerne. Irgendwie wenn das ist der einzige Grund, warum ich heute zum Beispiel nicht so gerne hier bin. So, es gibt nicht viele Gründe, aber der einzige Grund ist, weil freitags immer der Tag ist, wo mein Mann Pizza macht.
Oh.
Und der backt dann Pizza und das ist so süß und die ist immer so lecker und er macht für mich, ich mag die Tomatensauce und den Käse irgendwie auf der Pizza nicht, aber nur das Pizzabrot liebe ich.
Okay.
Und dann macht er für mich immer einfach nur Pizzapane und ich liebe es total und das ist so, da freue ich mich jede Woche drauf. Also das wäre so ein Ding, aber er hat auch heute gesagt, er hat extra viel gemacht und er hat mir ein bisschen was zur Seite gelegt. Also deswegen ist es so okay.
Das ist sehr nett. Du hast einen sehr netten Mann.
Ich habe wirklich einen sehr nett, sehr, sehr netten Mann.
Das ist schön.
Kann ich genauso sagen. Und ich bin, ich koche selbst, also ich koche schon gerne, aber ich gebe mir selten die Zeit zu. Meine Mutter hat irgendwann mal zu mir gesagt, Milka, die Sachen, die du machst, die sind schon gut, aber ich finde es faszinierend, dass du in 20 Minuten fertig bist.
That's it. Also dein Kochprozess 20 Minuten, immer,
ja, maximal.
Egal bei welchem Essen.
Maximal. Also das muss schnell gehen, weil sonst ist es nicht mehr.
Aber es ist doch eigentlich auch irgendwie geil, dass du das für dich so durchprofessionalisiert hast.
Ich weiß nicht, ob das professionalisiert genannt werden kann. Es ist nicht, also es hat mit professionell. Es ist einfach nur so, dass ich in meinem Kopf für Essen so wenig Platz habe, dass ich so im letzten Moment, wenn ich schon viel zu hungrig bin, anfange, damit es vorzubereiten. So. Und deswegen freue ich mich. Ich war zum Beispiel jetzt ich weiß gar nicht, vor ein paar Tagen irgendwie, ich glaube am Mittwoch oder sowas, war ich am Viktualienmarkt, war ich essen. Und ich war total glücklich, weil es so ein gesundes, durchgedachtes Essen war. Und das habe ich nicht so
oft. Wo warst du? Am Viktualienmarkt?
Ich war vietnamesisch essen. Ich weiß aber nicht mehr genau, wie es geheißen hat. Ich habe mich da reinschleppen lassen.
Okay.
Ja.
Okay, also du bist ja eh noch in der Entdeckerphase.
Genau, absolut.
Aber findest du, dass Essen was mit Emotionen zu tun hat?
Ja.
Schon.
Total. Total. Also ich weiß zum Beispiel, also es gibt, das, was ich heute mit hätte bringen wollen, sind Pastel. Und Pastel, es gibt vielleicht irgendwie aus Portugal, kennen wir diese Pastéis de Nata.
Ja, ja.
So. Es gibt aber auch noch die salzigen Pastel, Pastéis, gefüllt mit irgendetwas. Und es gibt, auf den Kavernen sind die natürlich gefüllt mit Meeresfrüchten oder mit Krabben oder sonst irgendetwas. Ich mache meistens Krabben rein. Und die wollte ich heute machen, weil das so ein typisches kavernianisches Ding ist, was ich noch von meiner Mama kenne. Und mein erster Freund ist tatsächlich noch Jahre, als ich schon lange raus war aus dem Haus, ist er bei meinen Eltern vorbeigekommen. So, weil,
was zu essen?
Weil er wusste, also wenn er kommt, gibt's Pastel.
Und das war dann auch so für ihn.
Das
noch.
War dann, ja, natürlich. Meine Mutter.
Deine Mutter mochte ihn aber.
Meine
oder?
Mutter, das war wirklich ein toller Typ.
Schwiegersohn so halber.
Ja, ja.
Okay.
War wirklich ein toller Typ. Kann man, der hat viel gut gemacht. Ein paar danach nicht, aber ja, der schon.
Okay. Also er hat es verdient, noch ein bisschen von der Mama verwöhnt zu werden.
Absolut. Der durfte da sein.
Okay, das heißt. Das sind Erinnerungen, die du mit deiner Kindheit, mit deinen Wurzeln auch wiederum verbindest mit Essen. So wie du es erzählt hast, eben auch über deinen Mann. Das ist auch sehr viel Amore tatsächlich. Mhm. Eine Pizza jeden Freitag, nämlich genau nach deinen Wünschen. Eigentlich macht dich das ja doch zu einem trotzdem sehr kulinarischen Menschen. Du kochst halt nur nicht selber.
Ich wollte gerade sagen, jeder Mensch ist ja irgendwie kulinarisch. Wir freuen uns ja, wenn es gut ist. So. Und ich finde ja auch zum Beispiel, wenn du so ein Event hast und das Essen ist scheiße.
Ja, dann ist ja. Vorbei.
Dann ist vorbei.
Essen, Getränke und Scheiße.
Dann weißt du auch ganz, raus. Dann weißt du so. Ganz, dann weißt du ganz genau, der Gastgeber hat dich nicht lieb. Fertig aus. Weißt du, kannst du auch gehen. So. Und das ist echt. Ja, du lachst. Weißt du? Ja. Aber das ist so. Und das finde ich irgendwie, also so, wenn das so nebenher gedacht wird oder als nicht wichtig erachtet wird, dann ist für mich gleich schon der falsche Ansatz. Dann ist gleich so, boah, wenn du Menschen nicht magst, dann schick sie ohne Essen oder mit schlechtem Essen wieder nach Hause.
Ja, so. Deshalb haben wir das heute Abend nicht gemacht. Also ich hoffe, ihr habt auch alle, ihr hört jetzt hier schon sehr, sehr lange zu natürlich. Aber ich hoffe, ihr kommt trotzdem in den Genuss auch von leckerem Essen und viel Vergnügen an der Stelle. Ich finde ja, bei Essen ist es ja auch tatsächlich so, dass das auch viel vernachlässigt wird in dieser ganzen Gefühlswelt. Also es ist zum Beispiel so, wenn du einen guten Film siehst oder ein gutes Buch liest, also damit verbindet man dann irgendwie je nach Genre so, okay, ich hatte total Angst oder ich habe geweint und sowas. Und ich finde, Essen ist eben was sehr Emotionales, was dich auch zu Tränen rühren kann. Und diese Rührseligkeit kommt vielleicht auch wieder mit dem Alter, weil du dich wieder an was zurückerinnerst. Aber das ist schon etwas, was ich sehr, sehr schön finde und deshalb auch hier so propagiere in diesem Podcast, dass man einfach für ein Thema, das so verbunden ist mit dem Menschsein, weil wenn wir nicht essen, verhungern wir tatsächlich. Also es ist so elementar mit uns verbunden, deshalb will ich immer wieder dafür eine Lanze brechen und freue mich, dass wir das auch irgendwie trotzdem immer miteinander teilen, weil Menschen einfach auch dieses Thema miteinander teilen.
Kann ich nur so stehen lassen. Gleichzeitig möchte ich aber auch immer wieder denken, weil es gibt so viele Menschen, die Essen überemotionalisieren und Essen
es ist Luxus, das zu tun.
Zu viel Bedeutung zu finden. Das ist wirklich ein Luxus.
Und ein Privileg.
Und ein Privileg, das machen zu können, emotional, als auch rein finanziell oder, ne, also dass wir uns in der Position sehen können, dass wir Essen genießen dürfen, in dem Maße, wo wir es machen können, ohne uns da weiter drüber Gedanken machen zu müssen, wann denn zum Beispiel die nächste Mahlzeit herkommt und so weiter und so
absolut.
Fort. Und dann gleichzeitig auch irgendwie dieses, gibt ja auch ganz viele Leute mit Essstörungen, also so, wo wir wieder bei der mentalen Gesundheit sind.
Ja.
Auch das ist ein Privileg, zu sagen, dass ich Essen einfach nur genießen kann,
ja.
Als das, was es ist. That's amazing. Es gibt ganz viele Leute, die können das nicht.
Aber siehst du, auch da ein großes offenes Feld, über das sich alles lohnt zu sprechen, auch mit Licht- und Schattenseiten.
Immer.
Milka, wir kommen langsam zum Abschluss unseres Gespräches. Das machen wir, bevor wir zu unserer liebsten Rubrik kommen, nämlich Amore, mit einem Blick in die Zukunft. Was steht bei dir an? Gibt es etwas, was du uns erzählen kannst, magst oder gibt es überhaupt irgendwie etwas oder bist du jetzt erstmal in München und kommst hier an? Was bringt die Zukunft?
Also ganz viel ist immer noch ankommen, hier in München. Dann gibt es so ein paar Sachen, die habe ich jetzt noch nicht unterschrieben.
Also kannst du nicht darüber reden, auch jetzt nicht heute vor diesem netten Publikum.
Das ist noch nicht. Also, aber man wird viel mehr von mir sehen, also nicht nur, weil ich hier bin.
Nicht nur, weil du jetzt heute hier bist. Das finde ich schön. Nein, spannend. Also wir werden es sehen und unsere Zuhörenden können sich dann darüber erkundigen. Wenn du deinem jüngeren Ich jetzt noch einen Tipp mitgeben könntest, einfach so,
ja.
Girl, hier, ich gebe dir die Hand, mach's so, mach's anders, was würdest du ihr sagen?
Oh, do it all over again. Bringt eh nichts, du hörst ja eh nicht zu.
Genau, hast ja eh deinen eigenen Kopf, ja, machst genau. Deinen Scheiß eh genau. Selber. Groß angekündigt und jetzt tatsächlich.
Bisher.
Nein, da sind wir noch lange nicht. Aber wir sind jetzt bei Amore allmählich angekommen. Was bedeutet für dich persönlich Amore? Was ist dein persönliches Amore? Und wenn du dieses Wort in alle Sprachen übersetzt, was es für dich eben bedeutet, was ist das? Was ist Amore?
Na, einer meiner Tricks, ja, also eine Sache, die ich irgendwann mal gelernt habe beim Moderieren, ist, Milka sagt immer das Erste, was dir in den Kopf kommt. Ja, deswegen glaube ich, bin ich auch so unterhaltsam. Nein, aber das Erste, was mir in den Kopf kommt, ist wirklich, ist mein Mann und meine Kinder, die Leute, die ich mir ans Herz holen möchte. Das ist Amore, weißt du, dass ich einfach Leute an meinem Herzen behalten möchte. Und das wird, dieses Feld wird immer größer, so. Und witzigerweise gibt es aber Leute, die will ich gar nicht da haben und auch nicht ansatzweise und die brauchen da auch nicht zu sein. Und auch das ist Amore. Weil
das ist Amore.
Ich gebe mir die Liebe, dass ich einfach sage, you know what, you suck, I don't want to be here. Ciao, Kakao.
Woo! Darauf auch mal bitte einen Applaus. Dass man sich für sich entscheidet und auch für sich einfach Amore empfindet.
Ja.
Liebe Milka. Ich danke dir dafür, dass du heute hier bist, dafür, dass du dir die Zeit genommen hast, mit mir dieses Experiment, mit diesem zauberhaften Publikum hier zu wagen.
Danke, dass ihr so lange zugehört habt.
Und wir hoffen, auch euch hat das Bier geschmeckt oder dass ihr zumindest
oder eben nicht
fand. Oder halt auch eben nicht. So. Und wir freuen uns unglaublich, dass ja jetzt nach der Pflicht, obwohl es war keine Pflicht, es war ja Spaß, aber dass jetzt die Kür kommt, oder? Und wir beenden das jetzt und stoßen noch einmal, würde ich sagen, miteinander an. Ich danke dir, nice, liebe Milka.
Dankeschön.
Danke, dass du da warst. Und bis bald bei Amüse und Amore. Prost.
Amüse und Amore ist eine Produktion von Studio F. Redaktion Nina Dehne und Tabitha Friebe. Creative Director Nina Dehne. Executive Producer und Host Sandra Franz. Produktion, Ton und Schnitt Fabian Schneider. Ihre Stimme mit Tiefgang bin ich, Tabitha Friebe. Für die immer neuesten Infos folgt uns auf @amüs_und_amore. Weitere Details gibt es außerdem auf www.dasstudiof.de.